Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Vor ungefähr 10 Tagen dürften wir mit 50 Jugendlichen auf dem Karmel in Israel stehen. Und dann haben wir die Geschichte Elias durch. Und da ist uns aufgefallen, dass es zwei Extreme sind. Auf der einen Seite Elia, wo er eine große Erfolg erlebt mit dem Herrn und kurz danach in ein tiefes Loch hineinfällt. Und er kommt nicht so schnell von dieser, ich sage jetzt mal, Frustration heraus. Wir können diskutieren, ja, gibt es Burnout oder nicht? Burnout wird allgemein gesehen als eine emotionale, geistige und körperliche Erschöpfungszustand. Und in so einem Erschöpfungszustand befand sich auch eine Elia. Teilweise vielleicht auch aus eigener Schuld. Teilweise müssen wir ihm auch verstehen, diese Frustration, welche Elia erlebt. Und wenn man die Geschichte Elia anschaut, 1. Könige, Kapitel 17, Elia, einer der größten Männer Gottes. Elia, er wirkt in einer Zeit, wo es sehr dunkel war in Israel. In Kapitel 16 von 1. Könige, da lesen wir, ab Vers 29, im 38. Jahr der Regierung Assas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel. Und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nabats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isebel zu Frau nahm, die Tochter Etbals, des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch eine Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israel, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Zu seiner Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er seinen Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er seine Tore setzte, nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Also wir sehen, diese Zeit, wo Elia sich als Prophet offenbarte, war eine sehr dunkle Zeit. Der König Ahab, schlimmer als alle Könige vorher, und er ist mit Schuld, dass die Gottlosigkeit, wo zur Zeit Jerobeam hineinkam, durch den Götzebild in Bethel und in Dan. Er sorgte dafür, dass es noch x-fach schlimmer wurde. Und dies auch durch diese Ehe, wo er einging mit Isebel. Und die Isebel, sie brachte diese fremde Kultur hinein, diese Anbetung von Baal und Ashtera, der nicht unbekannt war, aber der wurde als eigentlich zu Staatsreligion gemacht. Baal, so lernten die Kananäer, war Gott vom Regen. Und die Ashtera war die Göttin der Landwirtschaft. Und wir müssen verstehen, damals waren die Leute alle Landwirte, Bauern. Fast alle. Und so glaubten sie wohl, die Israeliten, an Gott, aber sie lebten wie eine Doppelleben. Ja gut, wir gehen auf Nummer sicher, wir glauben an Gott, aber lass uns auch noch diese eine Götze noch anbeten. Ja, wenn er der Gott der Regen ist. Und wer in Israel mal war, im Sommer, der sieht alles sehr braun und denkt, ja, da braucht es unbedingt Regen. Dieses Land ist abhängig von Regen. Und Gott redet durch Regen zum Volk Israel. Und da kommt eine Elia. Kapitel 17, da lesen wir Vers 1. Und Elia, der Tisbiter von dem Einwohner Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen. Es sei denn, dass ich es sage. Und der Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen und so weiter. Also Gott wirkt durch einen Elia, dass kein Regen übers Land kommt für 3,5 Jahre. Aber eine kurze Nebenbemerkung. Wir haben 2 besondere Propheten im Alten Testament. Ja, wir haben viele besondere. Aber Elia und Elisa wirken anders als alle anderen Propheten. Sie wirken sehr stark durch Wunderwerken. Also sie haben eine besondere Vollmacht, was Wunderwerke anbelangt. Und interessant zu sehen, dass im Wort Gottes sehen wir nicht oft Wunder. Wir müssen nicht vergessen, dass von 1. Mose bis zu Maleachi sind es 4000 Jahre. Und in diese 4000 Jahre offenbart sich Gott meistens nicht durch Wunderwerke. Wir haben verschiedene Perioden von solchen Wunder. Eine markante Zeit ist zur Zeit Mose, wo Gott das Volk Israel aus der Sklaverei herausnimmt in Macht und Herrlichkeit. Er offenbart sich die Ägypter durch die 10 Plagen. Er offenbart sich sein Volk, dass er sie durch den Schilfmeer hindurchführt. Er gibt ihnen Wasser in der Wüste, 40 Jahre Manna vom Himmel und durch verschiedene andere Wunderwerke, dass sie erkennen, wer Gott ist. Nach dem Einzug im Lande Kanaan lesen wir nicht mehr auf solche Art Wunder. Und dann wieder zur Zeit der Elia und Elisa. Eine Zeit, wo es sehr dunkel war. Aber da sehen wir auch, wie gnädig Gott ist. In diese so dunkle Zeit schickt er eine Elia und Elisa, um das Volk zurückzuführen. Aber wir sehen auch da Wunder. Zeichen wirken so oft nicht ihre Ziel. Und das ist Bekehrung. Da sehen wir auch diese Hartnäckigkeit vom Volk Israel damals. Nach Elia und Elisa lesen wir nicht mehr viel über Wunder. Das nächste Mal im Wort Gottes, wo wir dies lesen, ist zu Zeit Jesus. Jesus und der Apostel. Das ist eine lange Periode, ab von Elia bis zur Zeit Jesus. Aber auch da, der Wunder, wo wir in den Evangelien sehen, im Apostelgeschichte, hat eine limitierte Rahmen und Zeit. Und es ist dann zu sehen in 2. Timotheus, wo Paulus Abschied nimmt von einem Timotheus, er gibt ihm die wichtigste Sache. Er redet nicht über Wunderwerke. Er redet über eins, über das größte Wunder. Das Wort Gottes und das Heil durch Jesus Christus. Und dies, Timotheus, sollst du verkündigen. Es ist keine Rede, mach Wunder, damit jeder erkennt. So sehen wir auch da, es war für eine limitierte Zeit, für eine gezielte Botschaft. Und dann war es vorbei. 2000 Jahre Kirchengeschichte und wir erleben nicht diese Art Wunder, weil wir es nicht brauchen. Und dann wiederum, wann wird das wieder geschehen? Im Endzeit, wo Gott sich auf eine mächtige Art und Weise offenbart. Ja, es wird eine traurige Zeit sein auf Erde, aber auch da schickt Gott seine 2 Zeugen auf Erde, um Wundertaten zu tun. Um die Leute, gewiss sind sie auch Gnade, zurückzuführen. Aber auch da sehen wir trotz Wunder und so weiter kein Bekehrung. Das ist einfach nur nebenbei. Elia, nochmal einer der größten Propheten, der sich in Israel offenbarte. Elia ist der Prophet, wo wir in Jakobus Kapitel 5 lesen, Vers 17 und 18, in Bezug auf sein Gebetsleben. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Herr der Himmel Regen
und die Erde brachte ihre Frucht. Achtung, einfach so nebenbei, der Himmel brachte Regen und die Erde brachte Frucht. Wie kommen wir noch dazu? In Malachi Kapitel 3, letztes Buch des Alten Testaments, da lesen wir in Bezug auf Elia. Vers 23 von Kapitel 3. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und so spielt Elia eine sehr große Rolle damals. Und er wird eine Rolle auch in der Endzeit spielen. Aber auch zur Zeit Jesus, auf dem Berg der Verklärung, wer offenbart sich dort? Eine Elia und Mose und Jesus mittendrin. Diese Person Elia, die ja auch entrückt wurde zum Himmel, spielt eine sehr wichtige Rolle im Heilsplan Gottes. Aber wir sehen auch diesen Mann Gottes, der so viel mit Gott erlebte, der so viel im Namen Gottes wirkte, auch er ist gefallen. Wir haben gelesen, 1. Könige, Kapitel 17, die Verse 1 und 2. Und wir gehen jetzt zum Kapitel 18. 3,5 Jahre, kein Regen in Israel. Gott sorgt auf eine wunderbare Art und Weise für Elia. Gott führt ihn, er sagt ihm, wohin zu gehen und so weiter. Und immer ist Elia gehorsam. Und da kommen wir zu diesem Ereignis am Karmel. Dieses Ereignis am Karmel, der nicht immer so einfach ist. Und wir lesen Kapitel 18. Ich nehme nur so abschnittsweise, auch zeithalber. Vers 19. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel. Dazu die 450 Propheten des Baals und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. Also wir sehen, Isabel hat eine regelrechte Mannschaft aufgebaut, wo ein Ziel hatte, der Gott Israel zu vernichten, jede Erinnerung an ihn zu vernichten. Das lesen wir im Kapitel vorher, wie Obadja, der Knecht Ahabs, der gläubig war, die Propheten versteckt hat. Aber die Isabel war eine grausame Frau. Sie war eine Offenbarung von Gottlosigkeit. Sie war eine Offenbarung von, wie teuflisch ein Mensch werden kann, diese Isabel. Aber wir lesen weiter. Vers 21 oder Vers 20. So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Das ging nicht schnell, bis die Leute alle kamen. Das konnte Woche, zwei, drei geschehen. Es waren alle dann dort oben auf dem Karmel. Da trat vor das ganze Volk Elia und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott? So folgt ihm nach. Ist es aber Baal? So folgt ihm. Und das Volk erwidert ihm kein Wort. Keine Antwort. Wenn ein Mensch nicht antwortet, ist er meistens schuldig. Meistens. Und du weißt, jemand hat etwas falsch gemacht, das passiert mit Kindern oft, und sagt, du, was ist da geschehen? Kein Wort. Schweigen. Normalerweise können die reden, aber auf einmal nichts mehr. Ja, schuldig. Ich bin schuld. Das Volk gibt keine Antwort. Und das war diese Frage, wo wir uns auch stellen sollten. Eine sehr wichtige Frage. Wie lang wollt ihr auf beide Seiten hinken? Es ist eine Frage, wo wir unsere Nation stellen sollen. Eine Frage, wo wir uns als eventuell persönlich stellen müssen sogar. Wie war es in Israel damals? Sie glaubte an Gott. Und sie glaubte auch an Baal und Ashtera. Ja, es kann auch bei uns passieren. Sie wollen an Gott glauben, aber uns noch anderswo
eine Garantie suchen. An Gott glauben und trotzdem auch verschiedene Aberglaube haben. An Gott glauben, an Jesus glauben, aber im Christentum und vielleicht trotzdem noch Maria anbeten. Ja, wer weiß, vielleicht hat das trotzdem ein bisschen Kraft. Ja. Ist genau dies? Ist nichts anderes, es tut mir leid, wenn ich so sage, den Baal anzubeten. Wir beide haben keine Kraft. Wie lang hinkt ihr auf beide Seiten? Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Baal aber sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet wird, der sei der wahre Gott. Da antwortet das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Sie werden wach, ja? Wir gehen in Vers 27. Als es nun Mittag war, sie sind schon lang am Tanzen, ja? Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach. Oder er ist beiseite gegangen. Also ihr wisst, was heißt beiseite gegangen, ja? Hat Bedürfnisse gehabt. Oder er ist auf Reisen. Oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Also Elia, in diesem Moment, wie würde ich sagen, also Politik Correctness hat er noch nie gehört, ja. Aber auf diesem Moment zeigt er ihnen und das ganze Volk, wie lächerlich diese Art Glaube ist. Und noch lächerlicher in dieser ganzen Situation ist ihre Reaktion, Vers 28. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitt, also sie werden noch lauter. Sie nehmen die Worte Elia ernst. Ja, stimmt, vielleicht tatsächlich schläft er. Aber wisst ihr, was die größte Tragödie ist? Die Baalpriester glaubten, sie sind im Recht. Wir sehen, wie verführt sie waren. Wir müssen aufpassen. Dämonische Glauben haben auch Kraft. Und diese Türe zu öffnen, kann fatal sein. Ja, nicht für Kinder Gottes. Wir haben Jesus. Nichts kann uns angreifen. Aber wie war es das? Diese verführten Leute und die Verführer, die glaubten wirklich, dass der Baal, ja, diese Götze und diese Ashtera, das von Holz gemacht wurde. Interessanterweise, man hat keine Ashtera in den ganzen Ausgrabungen Skulpturen gefunden. Warum? Sie wurden alle aus Holz gemacht. Und was passiert mit dem Holz mit der Zeit? Ja, es verfällt und verschwindet. Ja, so viel zu der Götze Ashtera. Keine Kraft. Aber die Leute glaubten wirklich, diese Götze haben Kraft. Da sehen wir, wie verführt sie waren. Und nochmal die Leute, und sie rufen laut und machten sich Einschnitten nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Da sehen wir auch, wie dämonisch diese ganze Götzendienst war. Sie kamen so richtig in eine Rage hinein. Und da offenbart sich Gott. Vers 36. Nachdem sie lang rund um ihre Opfer getanzt haben, kommt eine Elia. Und er hatte Altar des Herrn wieder aufgebaut. Interessant, es war ein Altar des Herrn an diesem Ort. Sie bringen Wasser und gießen über den Altar mehrmals. Und Vers 36, und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt. Da trat der Prophet Elia zu und spricht, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zum Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihre Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Wahrscheinlich war dies für Elia ein Höhepunkt seines Dienstes. Dieser Moment, wo das Volk Israel, das vorher keine Antwort gab, am Morgen, wo keine Reaktion da war und auf einmal kommt dieser Ruf, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Und stellen wir uns jetzt mal in die Füße Elias. Was würden wir uns spüren dann, wenn auf einmal unsere Mitmenschen erkennen, wer Gott ist? Und wir meinen, sie haben sich jetzt bekehrt. Wir freuen uns auf diese Bekehrung der Leute, auf diese Reaktion, wenn Gott wirkt und handelt. Und da gibt Gott noch ein Zeichen mehr. Es war 3,5 Jahre kein Regen. Die ganze Landwirtschaft war abhängig von Regen. Das ganze Leben abhängig von Wasser. Und Vers 46, nachdem der Regen angefangen hat zu kommen, da lesen wir, und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vorab her bis nach Israel. Was passiert da? Das Regen kommt, Elia sagt, Ahab, komm, du musst jetzt gehen, sonst kommst du nicht mehr nach Hause, weil der Regen wird heftig. Und Ahab geht mit seiner Kutsche. Elia rennt ungefähr 33 Kilometer den Ahab vor Ahab her. Das war ein doppelter Zeichen. Für wem? Für Ahab. Sogar dreifacher Zeichen. Ahab als König musste erkennen, wer der wahre Gott ist. Und ich glaube, Elia in diesem Moment in sich hat er gedacht, jetzt habe ich den König gewonnen. Und wenn ich den König gewinne, dann wird auch ein ganzes Volk sich bekehren lassen. Er bekommt ein Zeichen von Feuer vom Himmel, Gott, der wahre Gott. Er bekommt diese Zeichen vom Regen und dann kommt ein drittes Zeichen. Elia rennt vor seiner Kutsche 32 Kilometer. Auf übernatürliche Art und Weise. Er rennt und es steht, und die Hand des Herrn kam über Elia. Also Gott gab Elia diese Kraft, um 32 Kilometer zu rennen. Und das war auch ein Zeichen nochmal für Ahab, dass Elia auch Ahab respektierte als König. Das war ganz wichtig. Ich glaube sogar, dass Elia und Ahab gar nicht so eine Feindschaft hatten bis zu diesem Moment. Dass eher Elia eine gewisse Sympathie hatte für Ahab. Ahab, jetzt ist es Zeit. Jetzt geh nach Hause nach Israel und schau, ich renne mit dir. Damit du ermutigt wirst, den ganzen Weg nach Hause, nach Israel. Aber wenn du kommst, da gilt eins. Klartext. Und was passiert? Ahab war ein sehr schwache Person, was seine Glaube angeht. Er war seiner Frau total untertan. Er kommt nach Hause, Vers 1 von Kapitel 19, und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte. Isabel wusste ja, was geschieht. Was hätte eine Isabel erwarten müssen? Und was hat sie gedacht? Ich habe gesiegt. Warum? Es kam Regen. Regen kam. Baal hat gesiegt.
Aber was ist mit den Baal-Priestern und die Ashtera-Priester passiert? Vers 40 von vorigen Kapitel. Elia aber sprach zu ihnen, fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Also wenn wir das heute lesen würden in der Zeitung, sagen, was ist das für ein schlimmer Massaker? Aber wir lesen und wir sehen, wie auf der einen Seite Gott ein gnädiger Gott ist, aber auf der anderen Seite, wie das Böse aus eigener Reihe ausgerottet werden muss. Und es kommt eine Zeit, wo man viel härter sein sollte. Und es kommt eine Zeit, wo man viel geduldiger sein kann. Aber dieser Punkt, das Böse keinen Raum geben, ja, das Böse regelrecht, ich sage jetzt mal bildlich, abzuschlachten, soll auch uns dienen. In unserem Alltag. Wie oft lassen wir genau das Böse in unser Leben hinein? Wie oft beschäftigen wir uns mit dem Bösen? Auf verschiedene Art und Weise. Das kann durch Medien kommen, durch falsche Freunde, falsche Ziele. Da muss jeder sich selber prüfen. Aber nehmen wir es ernst. Für Elia war es klar, diese Baalpriester dürfen nicht mehr existieren, weil sie haben das Volk wegverführt von Gott. Zurück zu Isabel. Wahrscheinlich hat sie Ahab erwartet und sagt, Ahab, wir haben gewonnen. Das Regen ist gekommen. Und dann berichtet Ahab, nein, nein, Isabel, das war alles anders, als du jetzt Ding. Wahrscheinlich hat er sogar Angst gehabt, ihr das so zu erzählen. Nehme ich an. Und da sehen wir, Ahab verliert seine Kontrolle und Isabel übernimmt Kontrolle. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Es ist gut, dass die Götter gesagt haben, weil ihr ist der nächste Tag nichts passiert, weil sie Elia nicht erwischt hat. Ja? Die Götter haben keine Kraft. Aber da sehen wir, sie hat nur ein Ziel gehabt, Elia umzubringen. Und jetzt kommen wir zu Elia, ich sage jetzt mal, Untergang. Oder der Moment, wo er auf eigene Wille reagiert. Bis vorher. Wir lesen Kapitel 17, zum Beispiel Vers 2. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen. Geh fort von hier und wende dich nach Osten. Vers 8. Da ging das Wort des Herrn an ihm folgendermaßen. Mach dich auf und geh nach Zarpat. Oder Kapitel 18. Da erging das Wort, Vers 1, Entschuldigung. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Geh hin, zeige dich ab und so weiter. Also bis jetzt hat Gott ihm genau gesagt. Du gehst zum Bach Krit. Es war kein Wasser da. Du gehst weiter. 3,5 Jahre sind vorbei. Jetzt gehst du zum Ahab. Also ganz klar gibt Gott ihm Instruktionen, wo geht es im Dienst weiter. Und jetzt kommt Elia unter Stress. Er kommt in einen Stress hinein, wo er gewisse Schritte unternimmt, die, ich sage jetzt mal so, eher falsch waren. Vers 3 von Kapitel 19. Und als er sah, aber setzen wir uns in die Füße Elias, ja. Elia erwartete eine Erweckung wie schon lange nicht mehr. Und jetzt kommt er in der Frust hinein und sagt, ja, wo ist das ganze Volk? Der Herr ist uns Gott, der Herr ist Gott. Ja, wo sind die Leute? Aha, wo bist du? Was soll das? Nimm doch Isabel in Gefängnis. Oder genauso wie mit den anderen Baalpriester. Nichts, es passiert nichts. Lippenbekenntnis. Es bewegt sich nichts. Ein totaler Frust für einen Elia. Und dann Vers 3. Und als er sah, das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Auch vorher war er immer in Gefahr. Jetzt flieht er aber. Und er kam nach Beersheba, 150 Kilometer südlicher als Israel. Vom Norden Israel, der Gegend, das Israeltal, auch Harmageddon genannt, flieht er den ganzen Weg durch Israel, in Juda hinein, durch bis ins Süden Judäa, die südlichste Stadt damals, Beersheba.
Und dort lesen wir, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, die Judäa oder Negev-Wüste. Eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Also Elia, es ist nicht so, dass er Selbstmord machen will. Aber er ist total frustriert. Er hat was erwartet und seine Erwartungen haben sie nicht erfüllt. Und diese Erwartungen brachte ihm dazu, dass er seinen Dienst abgeben will. Es brachte ihm dazu, dass er keinen Sinn mehr sieht für den Alltag. Weil er nur noch eins gewünscht hätte. Ach Herr, hol mich heute nach Hause. Verstehen wir seine Frustration? Also ich verstehe ihn. Ich verstehe, was mit ihm ist, warum er sich so fühlt. Aber Gott antwortet in seiner Zeit. Aber was sagt er vorher? Denn es ist nicht besser, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Hat Gott verlangt, dass er besser wäre? Hat Gott verlangt, dass er mehr Frucht bringt als andere Propheten? Gott hat nur eins. Höre und gehorche. Sind es meine Erwartungen oder sind es Gottes Erwartungen? Gott bringt ihm dazu schlussendlich, sei einfach gehorsam. Geh du mein Weg. Aber diese Kombination aus emotionaler und körperlicher Erschöpfung, und dazu kommt noch ein Hunger und ein starker Gefühl des Versagens, verbunden mit einem Mangel an Glauben an dem Herrn, hatte in Elia eine tiefe Depression ausgelöst. Seine Erwartung hatte sich nicht erfüllt und er sah sich als Versager. Der Herr, das müssen wir erkennen, der Herr erlaubt seinen Dienern nur selten, all das Gute zu sehen, was sie getan haben. Es ist vielleicht schwer, aber der Herr wirkt auf seine Art und Weise mit einem Ziel hin. Vielleicht, dass wir nicht hochmütig werden. Sondern ich denke, ich habe gewirkt. Ich, Elia, durch meine Handeln. Und wie wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Im Glauben. Unabhängig, was rund um uns passiert. Aber Gott ist so anders als wir. Wir würden wahrscheinlich an Elia sagen, jetzt hör mal auf. Reiß dich zusammen. Und schau, ich habe noch ein paar Bibelverse für dich. Und da zitiert man, Gott meint es nur gut mit dir und so weiter. Das stimmt alles, Gott meint es nur gut. Aber in diesem Moment der Frustration und Depression, dann hätte das auch nichts geholfen. Ja. Das hilft alles nichts dann. Was macht Gott? Vers 5. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Also erstmal für Elia in diesem Moment der totale Müdigkeit war eins wichtig. Schlafen. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Der Engel konnte sagen, Elia, was machst du da unter dem Strauch? Was ist das für ein Unsinn? Du gehst jetzt zurück nach Ahab, sofort. Nein, nein, schlaf. Schlaf, mein Kind. Und er sorgt für sein leibliches Wohl. Er stärkt ihn. Das ist ein Prinzip, wo wir oft sehen. Zum Beispiel bei Petrus. Petrus war ähnlich wie ein Elia. Im Garten Gethsemane war er bereit, mit dem Schwert zu kämpfen für Jesus. Und wenn er Malchus schlägt, was wollte er? Den Malchus einen Kopf kürzer schlagen. Ja? Er hat das Ohr erwischt, ja. Aber dieser Mann war voll Temperament für Jesus. Ein paar Stunden später
verleugnet er Jesus. Er kennt ihn nicht. Aber am Ende seines Dienstes, also für Jesus auf Erde, Johannes 21, in so einer liebevollen Art, und es braucht seine Zeit, fragt er einen Petrus, liebst du mich? Aber vor, dass er dies fragt, auch Jesus sorgt nach einer ganzen Nacht, wo sie am Fischen waren, für ihre leibliche Wohl. Es bringt nichts, wenn man alle ruft, ja, komm zum Gottesdienst, alle haben Hunger. Ja, sie hoffen, sie haben jetzt keinen Hunger, auch wenn der Brater zu Hause wartet. Es ist immer schlimm, wenn jemand Hunger hat, dann muss zuhören. Aber Gott, er sorgt für sein leibliches Wohl. Was können wir als Gemeinde davon lernen? Wir müssen auch füreinander da sein. Wir müssen erkennen, dass die einen mal schwächer sind. Die einen mal vielleicht etwas durchmachen, was nicht so einfach ist. Und auch wenn der eine oder der andere anders reagiert, als ich erwarte, von ihm zu reagieren, bin ich verantwortlich, mitverantwortlich, ihm zu tragen. Genauso wie Gott es macht. Ihm zu führen, aber zu tragen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester leidet, wie lesen wir es Jakobus? Wenn der eine keine Kleider hat und wir sagen, ja, sei gesegnet, bete Gott an, er gibt dir schon Kleider, keine Angst. Aber das ist diese Bedürfnis und auch diese emotionale Bedürfnis. Sind wir füreinander da? Wenn ein Mitglied leidet, leidet der ganze Leib. Darum ist diese Beziehung miteinander so wichtig. Gemeindeleben ist nicht am Sonntag zu kommen, ein gutes Wort zu hören und nach Hause gestärkt für noch eine Woche. Ja, das gehört dazu. Aber füreinander, miteinander, eine Trage des anderen Last. Wir gehen nochmal zu Vers 5. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Also wir sehen, er war total erschöpft. Er brauchte diese Zeit, einfach mal körperlich wieder fit zu werden. Und der Engel des Herrn kam zu ihm zweite Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Also Gott wusste, was Elia in Sinn hatte. Und da sah ihm wieder eine Wunde und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Wo geht Elia hin? Ja, auch Elia versteht, ich brauche Gott. Und Gott sagt noch da nicht, kehre zurück. Gott lässt ihm diese Zeit, ich sage jetzt mal, der Erholung. Bis zum Berg Horeb. Zu diesem Berg, wo Gott auch eine Mose offenbarte. In diesem Berg, wo sich Gott dem Volk Israel auf erstaunlicher Art und Weise sich offenbarte. So dass das ganze Volk fürchtete. Aber Gott bringt ihn zu diesem Berg. Und ja, es war kein Weg von 40 Tagen und 40 Nächten. Was in diesen 40 Tagen passiert ist, wissen wir nicht. Steht gar nichts. Es sind verschiedene Gedanken, warum. Aber das lassen wir mal. Und wir gehen jetzt weiter. Vers 9. Und er ging dort in eine Höhle hinein. Und in Hebräisch steht die Höhle. Also es war eine explizite Höhle. Und so meinen die einen Ausleger und die jüdische Tradition, es war auch diese Höhle, wo eine Mose sich damals befand. Das ist nur eine These, ja, natürlich. Aber es war, da es die Höhle steht, eine bekannte Höhle. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Elia, denk mal darüber nach. Warum bist du 40 Tage und 40 Nächte schon unterwegs? Warum bist du gekommen? Und wir sehen, Elia hat sich immer noch nicht gefangen. Er sprach,
ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Hat Elia recht? Fast. Ja, sie wollte ihn umbringen. Aber Elia dachte, ich, armseliger Mensch, bin der Einzige, der überhaupt noch übrig ist auf Erde. Und sind wir doch ehrlich, oft denken wir es auch. Ich bin der Einzige im Dorf, der noch gläubig ist. Ich bin der Einzige in meiner Einheit, der gläubig ist. Militärdienst. Im einzigen Arbeitsplatz, der es noch ernst meint mit Jesus. Und es kann sein, dass es auch so ist. Aber dieser Einzige, dieser Selbstmitleid, das bringt alles nichts. Du aber bleibe treu. Und diese Frage fragte Gott nochmal, Vers 13. Es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Aber dazwischen offenbart sich Gott. Gott offenbart sich auf eine ähnliche Art und Weise, wie er sich damals am Berg Horeb, dem Volk Israel, offenbarte. Er offenbart sich als Schöpfer Himmel und Erde, der über den Gesetzen der Natur steht. Wie wir es lesen. Vers 11. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Habt ihr mal einen Wind gesehen, der einen Felsen zerbricht? Da haben wir die Schweizer Probleme, wenn so ein Wind mal durch den Berger geht, ja? Ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht, wo er diese leise Stimme hört, reagiert ein Elia, weil in diese Stimme offenbart sich Gott. Ich gehe nochmal 40 Tage zurück. Gott erlaubt ein Elia in der Wüste zu gehen. Und diese Zeit in der Wüste ist wichtig. Die Zeit der Ruhe. Das brauchen wir alle. Diese Zeit Ruhe mit Gott. Wir leben in einer sehr hektischen Zeit, wo ständig etwas verlangt wird von einem. Wir haben diese super Geräte da. Das ist ein Smartphone. Und die Informationen fließen nonstop auf uns zu. Wir haben verschiedene Applikationen drauf, wo ständig jede und überall mich erreichen kann. Und was uns passiert, dass wir nicht mehr lernen, und das merken wir gar nicht, in eine Ruhe hineinzukommen. Aber ich glaube, in diese stressige Zeit brauchen wir mehr als je zuvor diese Ruhe mit Gott. Diese persönliche Ruhe. Dieser Abschalten von allem. Und ja, Gott zeigt dir, ich kann mich durch einen Sturm offenbaren. Ich kann mich durch ein Feuer offenbaren und durch ein Erdbeben. Aber nein, in aller Ruhe und Sanftmut. Gott redet meistens nicht durch den Sturm. Seine gnädige Stimme ertönt und redet ja auch zu den verlorenen Menschen. Gott ist ein geduldiger Gott. Und wo diese leise, sanfte Stimme kam, musste auch ein Elia lernen. Was musste er lernen? Elia, was auf dem Karmel geschah, das war okay. Aber das war eine Ausnahme. Es ist, das Gericht wird kommen über das Volk. Aber es ist nicht deine Aufgabe. Du aber bleib treu. Du bist mein Gesandter. Und mehr als alles brauchen die Leute eine klare Botschaft. diese Botschaft der Liebe. Das ist diese Botschaft, wo wir an eine verlorene Welt bringen müssen. Wir können die Welt warnen, was für ein Gericht und Grausamkeit noch auf diese Welt kommt. Mit Recht. Aber mehr als allem müssen die Leute die sanfte Stimme des Kreuzes hören. Jesus starb für dich. Das Gericht kommt. Aber heute ist die sanfte Stimme wichtig. Und diese sanfte Stimme ermutigte auch eine Elia. Und Gott tadelt ihm gar nicht. Ich glaube, Elia ist selber zur Vernunft gekommen. Er kannte vielleicht seinen falschen Stolz. Gott sagte ihm, Vers 15, aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus. Dieser Weg nach Damaskus war auch eine Erholung. Das sind ungefähr 800 Kilometer. Ja? Also, die brauchte gar kein Diät damals. Ja? Das ging automatisch. Ja? Der brauchte eine gute Speise vorher von Gott. Aber 800 Kilometer Süd des Sinai bis nach Damaskus. Und das war auch diese Zeit, glaube ich jetzt, wo er zu Kräfte kam und in dieser Zeit nach Damaskus er wieder fit geistlich wurde. Wir lesen weiter. Und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, des Sohnes Schaftas, von Abel-Machola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Elia, jeder ist ersetzbar. Jeder. Ja, nicht jeder hört diesen Spruch gern. Aber Gott hat seine Knechte. Aber das Schöne ist, Gott gibt Elia jetzt diese Aufgabe, eine Elisa für den Dienst auszurüsten. Ja, Elia, das ist jetzt deine Aufgabe. Dieser Auftrag muss weitergehen. Und diese Lektion, welche Elia in der Wüste gelernt hat, war wichtig für den Dienst. Der Ruhe mit dem Herrn, auf Gottes Stimme hören und vieles mehr noch. Nochmal für uns als Gemeinde. Wir sehen, wie Gott mit ihm umgeht. Geduld und Sanftmut. Wir sehen, wie Gott für sein leibliches Wohl sorgt. Und wie es wichtig ist, dass Elia in eine Ruhe hineinkommt. Und in dem Ganzen, diese Ermutigung durch Gott, bis zur Zeit gekommen ist, wo Gott Elia sagt, jetzt kannst du wieder gehen. Du bist wieder bereit für den Dienst. Ja, was war eigentlich wichtig dann da? Elia musste lernen, auf Gottes Verheißungen festhalten. Wenn wir mal in einen geistlichen Kampf hineinkommen, wenn wir mal nicht mehr weiter wissen, weil die ganze Welt auf uns zusammengekracht ist, gilt nur eins. Haltest du dich fest an Gottes Verheißungen, trotz deiner, ich sage jetzt mal so, Depression, Frustration vielleicht. Der Prophet Habakuk noch zum Schluss war genauso. Der Prophet Habakuk erlebte nur Negatives. Wir öffnen Habakuk, Habakuk Kapitel 1, und da klagt ein Habakuk, Kapitel 1, Vers 2, wie lang, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Vielleicht haben wir es auch schon mal erlebt. Aber er kommt und er sagt wiederum, Kapitel 2, Vers 4, siehe, der Vermessene unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und Kapitel 3, Vers 18, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Dies soll uns immer vor Augen sein. Es geht alles anders, als ich denke. Herr, schlussendlich, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Und wenn wir diese Leidens-Hiob ansehen, Und Hiob in seinen Leiden, er konnte sagen, in Hiob 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein älterer Herr gab mir dieses Zeugnis. Er war sehr ein begabter Musiker. Ich kann mich noch erinnern, er war Straßenmusiker, ein gläubiger Straßenmusiker in Israel. Er spielte, jedes Mal von der Schule sah ich ihn mit seiner Violine spielen. Er war ein Genie. Er leidete aber unter schwerer Depressionen. Und er sagte, weißt du, am Morgen will ich aufstehen, ich will nur noch eins, sterben. Und dann gehe ich zurück und ich halte mich an Gottes Verheißungen. Ich halte mich daran fest. Und diese Verheißungen geben mir wiederum Kraft für noch einen Tag. Für noch einen Tag. Und es ist wichtig, dass wir Gottes Verheißungen kennen. Und dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wollen wir zusammen mit Paulus, Römer 8, zum Schluss, Vers 35, proklamieren. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Böse oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf und zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Liebe Gottes, die sich am Kreuz von Golgatha offenbart hat, durch Jesus Christus. Wie schlimm es uns auch geht, nichts wird uns scheiden von Gottes Liebe. Er liebt uns in jeder Situation. Und diese Liebe hat auch eine Elia erfahren, mit aller Sanftmut und Geduld. Amen. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr. Es ist in deinem Wort, wir sehen, wie auch deine Knechte durch schwere Zeiten gingen und wie du sie durchgetragen hast. Wie du eine Elia diesen Sieg am Karmel gegeben hast. Und wenn der Volk erkennt, du bist der wahre Gott. Und dann sehen wir einen Elia so frustriert nachhinein. Mit Recht. Diese Geduld, wie du ihn durchträgst. Wie du ihn in eine Ruhe hineinbringst. Und wie du stärkst für den Dienst. Und Herr, hilf uns, dass diese Gesinnung auch in uns wohnt. Für unsere Mitgeschwister in der Gemeinde. Ja, wir haben auch Geschwister, die leiden. Leid aus verschiedenen Gründen. Krankheiten, Stresssituationen, manchmal unerklärliche Gründe sogar. Aber Herr, sie sind da und du liebst sie. Und lass uns wirklich auch deine Liebe ihnen weiterzugeben. Sie zu tragen, wie du sie trägst, durch deine Kraft, Herr. Nicht blind sein. Nicht nur einen frommen Spruch geben, sondern aktiv die Leute zu tragen. Auch in dieser Zeit, wo wir leben, wo es sehr stressig wird, wo vieles erwartet wird, wo man so viel mit Gottlosigkeit konfrontiert wird und dieser Kampf immer schlimmer wird. Ja, in dieser Zeit, Herr, wollen wir lernen, auf dich zu schauen, auf deine sanfte Stimme, Herr. Und danke, dass wir auch diese Verse haben, welche wir gelesen haben, wie ein Paulus sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf und zu scheinen vermag von der Liebe Gottes, deiner Liebe, die du offenbart hast durch deinen Sohn, Jesus Christus. Amen.